Wir haben gesehen erstens das Gesicht von der Herrlichkeit Gottes, Kapitel 1. Dann zweitens Berufung und Beauftragung des Propheten, Kapitel 2 und 3. Dann drittens die erste Botschaft des Propheten, das waren diese drei Zeichenhandlungen. Und anschließend zwei Weissagungen, die Kapitel 4 bis 7. Und jetzt kommt viertens, das Haus ist verunreinigt, die Herrlichkeit weicht. Und damit ist bis zum Kapitel 11 ein gewisser erster Höhepunkt, kann man ja nicht sagen, sondern Tiefstpunkt erreicht. Man könnte sagen, einfach im Zuge des Aufbaus des Buches ein erster wichtiger Meilenstein erreicht. Und so hat es mir sinnvoll geschienen, dass wir einfach diese 11 ersten Kapitel miteinander in diesen Tagen behandeln. So mangelhaft das war. Nicht nur, weil wenig Zeit ist, sondern auch, weil mein Dienst sehr mangelhaft ist. Und das tut mir leid. Wir haben hier also vier Kapitel in diesem vierten Abschnitt. Kapitel 8, das Gesicht vom Bild der Eifersucht am heiligen Ort. Das ist das Thema dieses Kapitels. Ihr merkt hier schon, ich versuche jeweils jedem Kapitel eine Überschrift zu geben. Das ist eine nicht ganz nutzlose Übung, denn sie nötigt uns dazu, über ein Kapitel gut nachzudenken, es uns anzusehen, wieder darüber nachzudenken. Was ist hier die Hauptsache? Ob ich es immer richtig getroffen habe, das ist natürlich dahingestellt. Sicher nicht immer richtig getroffen. Aber ich sage euch einfach, wie ich auf diese Überschriften komme und dass ich das eigentlich immer wieder so mache beim Erarbeiten eines Buches. Also Kapitel 8, das Gesicht vom Bild der Eifersucht am heiligen Ort. Dann in Kapitel 9, das Gesicht vom Mann mit dem Schreibzeug. Das Kapitel hätte man auch andersrum schreiben können, nämlich das Gesicht von den Gerichtsvollstreckern. Es sind 6 Gerichtsvollstrecker in diesem Gesicht, die durch Jerusalem gehen vom Tempel, durch die Gassen gehen und alles niedermachen. Ich sage es jetzt so. Außer denen, die durch den Mann mit dem Schreibzeug gezeichnet worden sind. Und mich hat das am meisten an diesem Kapitel ergriffen. Und darum habe ich das Kapitel so genannt. Das Gesicht vom Mann mit dem Schreibzeug, Kapitel 9. Dann im Kapitel 10, das Gesicht von den Cherubim und den Feuerkohlen. Und schließlich Kapitel 11, das Gesicht von den Fürsten Jerusalems und von der weichenden Herrlichkeit. Und da sehen wir einen Zusammenhang. Und am Frühstückstisch haben wir uns auch darüber unterhalten. Gerhard hat darauf hingewiesen, es wird uns eigens gezeigt, die Sünde der Priester und auch die Sünde der Fürsten des Volkes. Also die Führer des Volkes gehen in der Sünde voran. Das Gesicht von den Fürsten Jerusalems, von ihrer Sünde und von der weichenden Herrlichkeit. Ja, schlagen wir jetzt das Kapitel 8 auf. Ich habe dir gar kein Signal gegeben, Wilfried, es tut mir leid, ich habe es wieder verpasst. Aber zum Glück passt du besser auf. Das Gesicht vom Bild der Eifersucht am heiligen Ort. 5 Abschnitte. Erstens, Hesekiel wird im Geist nach Jerusalem getragen. Betonung auf im Geist. Ich werde das noch erklären. Dann zweitens, das Bild der Eifersucht beim Tor des Altars. Die Verse 5 und 6. Das Bild der Eifersucht beim Tor des Altars, Verse 5 und 6. Dann drittens, die Bilderkammern der Ältesten Israels, die Verse 7 bis 13. Drittens, die Bilderkammern der Ältesten Israels, sie werden selbst so genannt, also von Gott selbst so genannt. Es sind Kammern, wo Bilder, Ikonen, könnte man auch sagen, sind ja auch Götzenbilder, an die Wand gemalt sind. Und dann viertens, die Frauen, die den Tammuz beweinen, eine orientalische Vegetationsgottheit, ist das einzige Mal, dass dieser Name Tammuz in der Bibel vorkommt. Also wir bekommen in der Bibel selbst keine weitere Auskunft darüber, wie dieser Kult war und warum man ihn beweinte. Und darum muss das uns auch nicht viel näher beschäftigen. Es genügt offensichtlich für uns hier das Wissen, es ist eine abgöttische Sache. Also die Frauen, die den Tammuz beweinen, die Verse 14 und 15. Und dann fünftens, Sonnenanbeter zwischen Altar und Tempel. Ja, man nennt die ja tatsächlich häufig Sonnenanbeter. Ist ja doch irgendwie schier witzig. Also fünftens, Sonnenanbeter zwischen Altar und Tempel. Die Verse 16 bis 18. Lesen wir die vier ersten Verse. Hesekiel 8, die Verse 1 bis 4. Und es geschah im sechsten Jahr, im sechsten Monat, am fünften des Monats, ich saß in meinem Haus und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da fiel daselbst die Hand des Herrn Jahweh auf mich. Und ich sah und sie eine Gestalt wie das Aussehen von Feuer, von ihren Lenden abwärts Feuer, von ihren Lenden aufwärts wie das Aussehen eines Lichtglanzes, wie der Anblick von glänzendem Metall. Und er streckte das Gebild einer Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Hauptes und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, welches gegen Norden sieht, wo der Standort des Bildes der Eifersucht war, welches zum Eifer reizt. Und siehe, daselbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels gleich dem Gesicht, welches ich im Tal gesehen hatte. Und dann mit Vers 5 beginnt dann eine neue Sinneinheit, gekennzeichnet durch den Satz, er sprach zu mir. Und daher also zunächst nur bis Vers 4. Hesekiel gibt hier eine Datierung. Das ist, wenn wir es vergleichen mit der ersten Datierung, die er gibt, Kapitel 1, Vers 2, Hesekiel 1, Vers 2, am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung, und zwar ist es der 5. Monat, am 5. des 5. Monats, im 5. Jahr der Wegführung, hier Kapitel 8, im 6. Jahr, im 6. Monat, also 13 Monate später. 13 Monate später dieses Gesicht. Es sitzen jetzt in seinem Haus Älteste von Juda. Das wird einige Male vermerkt durch den Propheten. Hesekiel 14, Vers 1. Hesekiel 14, Vers 1. Und es kamen Männer von den Ältesten Israels zu mir und sie setzten sich vor mir nieder. Dann Kapitel 20, Vers 1. Und es geschah im siebten Jahr, im fünften Monat, am zehnten des Monats, da kamen Männer von den Ältesten Israels, um den Herrn zu befragen und setzten sich vor mir nieder. 33, 31. Lese 30 und 31. Und du, Menschensohn, die Kinder deines Volkes unterreden sich über dich an den Wänden und in den Türen der Häuser. Nun, das zeigt uns alles, dass Hesekiel innerhalb ziemlich kurzer Zeit anerkannt war als ein Prophet des Herrn. Und so kamen die Leute deshalb zu ihm in sein Haus. Und einer redet mit dem anderen, ein jeder mit seinem Bruder, und spricht: Kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Und sie kommen scharenweise zu dir und sitzen vor dir, alles mein Volk, und hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Also sie anerkennen einfach äußerlich, doch er muss ein Prophet des Herrn sein, und sie wollen seine Worte hören, aber nicht tun. Also es kommen hier Älteste, kommen zu Hesekiel, und wir dürfen annehmen, sie kommen, weil sie inzwischen eben gemerkt haben, sie haben seine Zeichenhandlungen gesehen, da lag er über ein Jahr jeden Tag vor seinem Haus, immer in der gleichen Stellung. Und natürlich haben sie gefragt, was ist das? Was soll das? Und dann hörten sie seine Botschaften, auch wenn sie nicht annahmen, seine Botschaften, anerkannten sie doch, das ist ein Prophet des Herrn. Das ist ja eine eigentümliche Sache. Ihr habt das vielleicht auch schon erlebt. Man trifft manchmal solche Leute oder kennt solche Leute, die auch sagen, du, ich freue mich, dass du dem Herrn nachfolgst. Und ich würde das auch gerne so tun und bete doch für mich. Und sie kommen ganz klar und fragen einen, aber sie wollen dem Herrn nicht nachfolgen. Ganz seltsam. Aber das gibt es. Menschen sind ganz, ganz seltsame, ganz verbogene Wesen. Also sie sitzen da. Nun, es könnte sein, dass sie zu ihm gekommen sind. Sie haben ja gehört jetzt diese Botschaften Hesekiels vom Unglück, das seitens des Herrn über Jerusalem beschlossen ist. Und jetzt sind einige Dinge geschehen. Weltpolitisch hat sich einiges bewegt. Babylon ist immer noch Herr in der Welt, aber da tun sich einige Koalitionen zusammen. Und so haben sich die Meder und mit den Elamitern zusammengetan. Und es wurde ruchbar, dass sie gemeinsam versuchen, gegen Babylon ins Feld zu ziehen. Und da wittern diese Ältesten schon, ah, vielleicht wird's doch nicht so schlimm. Vielleicht doch Hoffnung. Und da waren ja doch auch andere Prophetenstimmen, die sagten, dass der Herr sich der Gefangenen Babylons annehmen und sie bald zurückführen werde. Und nun sitzen sie da, und es kann sein, dass sie eben solche Erwartungen hatten, und jetzt gibt Gott dem Hesekiel diese Reihe von Visionen. Wir haben ja im Überblick gesehen, dass diese Vision bestätigt. Es kommt zu Gericht, es kommt zu Zerstörung. Und hier wird jetzt für diese Ältesten und nachher natürlich für das ganze Volk noch eingehender begründet, warum es unausweichlich ist. Warum alle Hoffnungen auf Schonung oder auf Umkehr oder auf Erweckung eitel seien. Eitle Hoffnungen. Hesekiel wird also im Geist nach Jerusalem getragen. Ich nehme an, dass es nicht eine leibliche Versetzung nach Jerusalem war. Obwohl das natürlich auch möglich wäre. Gott ist allmächtig. Gott kann das tun. In der Apostelgeschichte steht so etwas, in Apostelgeschichte 8, wie Philippus vom Geist Gottes entrückt wird und nachher gefunden wird in Asdod. Obwohl ich hier nicht einmal ganz sicher bin, ob wir das leiblich verstehen müssen in der Weise. Es kann auch sein, dass der Heilige Geist so wirkte, dass der Mohr sich einfach von ihm verabschiedet, ihn nicht mehr sah, er war ganz weg. Der Heilige Geist trennte die beiden. Und nachher heißt es einfach, Philippus wurde dann in Asdod gefunden. Das kann auch eine Woche später gewesen sein. Ich lasse das jetzt offen, aber möglich wäre es. Aber hier in Hesekiel 8 wird ja ausdrücklich gesagt, dass er in Gesichten nach Jerusalem kam. Also der Geist Gottes führt ihn in Gesichten nach Jerusalem. Er wird also noch da gesessen sein, die Ältesten saßen da und vielleicht war er einfach wie weggetreten. Und er saß einfach schweigend da und redete nicht und während dieser ganzen Zeit hatte er diese Gesichte von Gott. Denn am Schluss, nachdem er diese Gesichte empfangen hat, von diesen Kapiteln 8, 9, 10 und 11, am Schluss von Kapitel 11, lesen wir dann im Vers 24: Und der Geist hob mich empor und brachte mich im Gesicht durch den Geist Gottes zu den Weggeführten nach Chaldäa. Dann kommt er wieder wie zu sich. Und das Gesicht, welches ich gesehen hatte, hob sich von mir weg. Das Gesicht ist jetzt nicht mehr da. Und ich redete zu den Weggeführten. Dann hat er ihnen all das gesagt. Dann bekamen sie also zu hören, wie es in Jerusalem aussah. Und sie werden verstanden haben, dass es keine Hoffnung, begründete Hoffnung geben konnte auf eine Wende in der Not der Vertriebenen. Diese Formulierung im Vers 1, die ist bemerkenswert. Da fiel die Hand des Herrn auf mich. Die Hand des Herrn, das ist der Geist Gottes. Auf mich. Das erinnert uns daran, dass der Herr über uns ist. Wir können nie über ihn verfügen. Der Geist Gottes lässt nicht über sich verfügen. Man kann ihn durch keine Manipulationen gefügig machen. Der Geist weht, wo er will. Er kommt auf ihn, er fällt auf ihn. Das können wir nicht steuern. Obwohl das ein recht verbreiteter Aberglaube ist, auch unter Christen. Man könne das Wirken des Heiligen Geistes steuern. Wir können es nicht. Höchstens insofern, dass wir den Heiligen Geist dämpfen können und durch Buße, Sünde aus dem Leben räumen und so seinem Wirken freie Bahn verschaffen können. Aber wir können sein Wirken nicht steuern. Gott ist souverän, der Geist Gottes ist souverän. Und da der Geist jetzt über ihn kommt, sieht er, und was sieht er? Er sieht als allererstes eine Gestalt von Feuer. Und das ist das Erste, was er nach ihnen sagen muss. Sie saßen ja da, diese Ältesten, und erwarteten, ja, jetzt gibt's Wende, Besserung geht aufwärts. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist, ich sah eine Gestalt von Feuer. Und die verstanden das schon. Gottes Heiligkeit, wenn sie mit Sünde in Berührung kommt, dann ist Gott ein verzehrendes Feuer. Von ihren Lenden abwärts Feuer. Also von den Lenden an bis zu den Füßen. Und die Füße sind der Teil, der die Erde berührt. Also Gott wird jetzt Jerusalem schon berühren, gewissermaßen heimsuchen, aber nicht in Gnade. Jetzt nicht. Jetzt im Zorn. Und von den Lenden aufwärts, wie das Aussehen eines Lichtglanzes, darüber sieht er nur Licht. Das erklärt, warum das Feuer kommen muss. Gott ist heilig. Seine Heiligkeit ist herausgefordert worden. Gott wohnt, wie Paulus im 1. Timotheusbrief sagt, in Kapitel 6, in einem unzugänglichen Licht. In einem unerträglichen Licht. Und hier haben wir die Ursache für das Feuer. Gottes Heiligkeit. Und er kommt in Gesichten Gottes nach Jerusalem. Ungefähr so sah Jerusalem zur Zeit der Könige aus, der salomonische Tempel. Dort, wo der Altar ist, ist Osten. Und hier von diesem Eingang hier wird viel die Rede sein. Der Eingang nördlich des Altars. Das ist eine schematische Darstellung der gleichen Sache. Also hier oben Norden und hier Osten. Das hier die Vorhalle, hier das Heiligtum, hier das Allerheiligste und hier diese beiden Säulen. Hier das eherne Meer. Johannes sieht ja auch ein Meer, Offenbarung 4. Es sind ja sehr viele Entsprechungen zwischen Ezekiel und Offenbarung. Und hier der Brandopferaltar. Und hier dieses nördliche Tor, das wird immer wieder erwähnt. Und so steht hier in Ezekiel 8 im Vers 3, er brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, welches gegen Norden sieht, wo der Standort des Bildes der Eifersucht war, welches zum Eifer reizt. Also da, bei diesem Nordtor, sei es innerhalb oder außerhalb, da war dieses Standbild, das zum Eifer reizt. Nun, dass das gerade am Nordtor war, das ist nicht zufällig. Das ist wirklich bemerkenswert, denn laut 3. Mose wurden die Opfertiere auf der Nordseite des Altars geschlachtet. 3. Mose 1, Vers 11. Ich lese Verse 10 und 11. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen, von den Ziegen zum Brandopfer, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl, und er soll es schlachten an der Seite des Altars gegen Norden, vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut an den Altar sprengen ringsum. Und gerade da steht dieses Bild der Eifersucht, das zum Eifer reizt. Gerade da, wo am deutlichsten wird, ja, was am deutlichsten wird, einmal Gottes Heiligkeit, Gott richtet Sünde. Darum müssen Unschuldige für die Schuldigen geschlachtet werden. Gott richtet Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Heiligkeit ist unbeugsam. Und da wird auch Gottes Gnade offenbar. Denn Gott richtet die Sünde am Stellvertreter. Und das lehrt doch der Altar. Und das lehrt doch das Opfer. Und dass gerade da, beim Altar, in der Nähe des Altars, da, wo die Opfertiere geschlachtet wurden, dass gerade da ein Abgott steht, ein Götzenbild steht, das ist ja das Unfassbare und das Entsetzliche. Nun, wenn wir ein wenig zurückschauen in der Geschichte dieses Volkes, dann bekommen wir einen Eindruck davon, was das Haus Gottes für Gott und für dieses Volk bedeutet. Es ist ja nicht irgendwo, dass hier Gott herausgefordert wird. Es ist in der Stadt, die er erwählt hat, an dem Ort, den er bestimmt hat, in dem Haus, das er zu seiner Wohnstätte begehrt hat. 5. Mose 12. Hier beginnt Gott erstmals davon zu reden, dass er im Land, dahin die Israeliten unterwegs sind, sich einen Ort erwählen würde, um da zu wohnen. Er wollte wohnen unter diesem Volk. Das sind ja unerhörte Mitteilungen. Gott, der Ewige, der Unumschränkte, will wohnen unter seinem Volk. 5. Mose 12, 4 und 5, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht also tun, eben wie die Heiden tun, die einfach das tun, was in ihren Herzen ist und Gott so anbeten oder ihre Gottheiten, so wie es ihnen gefällt. So wie Kain, wie wir heute früh hörten, oder in der ersten Stunde hörten. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht also tun, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne. Und dahin sollst du kommen und ihr sollt dahin bringen eure Brandopfer. Und wenn wir denken, was im Herzen eines David war. Es gibt eben dieses schöne Lied, Psalm 27, Vers 4. Er hatte eine Sehnsucht, ein Verlangen, da zu sein, wo Gott wohnt. Und diese Sehnsucht hat ihn, und diese Leidenschaft, so müssen wir es sogar sagen, hat ihn sein Leben lang geprägt. Der Psalm 132 gibt uns einen Eindruck davon. Psalm 132, ein Stufenlied, gedenke der Herr dem David alle seine Mühsal, der dem Herrn schwur, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn. Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Das war die Leidenschaft Davids. Und diesen Ort fand er erst ganz am Schluss seines Lebens. Den Ort, wo der Altar stehen sollte und zu stehen kam. Der Altar im Haus Gottes. Und dann heißt es dann weiter unten in diesem Psalm, Vers 13, 14, 15, der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Das ist meine Ruhe immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen. Seine Priester will ich bekleiden mit Heil, seine Frommen werden laut jubeln. Dort will ich das Horn Davids wachsen lassen, habe eine Leuchte zugerichtet meinem Gesalbten. Seine Feinde will ich bekleiden mit Schande, auf ihm wird seine Krone blühen. Auch welche wunderbaren Verheißungen, welche großartigen Vorrechte. Gott hat begehrt, da zu wohnen. Und jetzt ist an diesem Ort ein Bild, das zur Eifersucht reizt. Verse 5 und 6. Und er sprach zu mir, Menschensohn, hebe nun deine Augen auf gegen Norden. Und ich hob meine Augen auf gegen Norden und siehe nördlich vom Tor des Altars. Also dieses Nordtor wird genannt Tor des Altars, weil es eben zum Altar hin schaute und weil man zwischen Altar und Tor die Tiere, die Opfertiere schlachtete. Ich hob meine Augen auf gegen Norden und siehe, nördlich vom Tor des Altars war dieses Bild der Eifersucht am Eingang. Und er sprach zu mir, Menschensohn, siehst du, was sie tun? Die großen Gräuel, welche das Haus Israel hier verübt, damit ich mich von meinem Heiligtum entferne. Und du sollst noch weiter große Gräuel sehen. Ja, an diesem Ort steht noch die Herrlichkeit des Gottes Israel. So steht es im Vers 4. So sieht er es im Gesicht. Da selbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels. 5-mal kommt dieser Ausdruck vor im Buch Ezekiel. Die Herrlichkeit des Gottes Israels. 5-mal. Hier zum ersten Mal. Kapitel 9, Vers 3 zum zweiten Mal. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub. Dann Kapitel 10, Vers 19. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen von der Erde empor, als sie sich hinwegbegaben, und die Räder waren neben ihnen, und sie stellten sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses des Herrn, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Die vierte Stelle ist Kapitel 11, Vers 22. Die Cherubim erhoben ihre Flügel und die Räder waren neben ihnen und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Viermal also, allein in diesen Kapiteln 8 bis 11. Und das soll doch dem Volk Israel zum Herzen reden und sagen: Der Gott, der euer Gott ist, er weicht von euch. Und damit weicht auch eure Herrlichkeit von euch. Die fünfte Stelle ist Kapitel 43, Vers 2. Kapitel 43, Vers 1 und 2. Er führte mich zum Tor, das gegen Osten sah, also von da, wo die Herrlichkeit gewichen war. Vom Osttor war sie gewichen, hatte die Stadt verlassen, Heiligtum verlassen, Stadt verlassen, war auf den Ölberg gegangen und von da aus das Land verlassen. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Jetzt kehrt die Herrlichkeit zurück, die Herrlichkeit des Gottes Israels. Nun, der Ausdruck, die Herrlichkeit des Gottes Israels, das ist die Summe aller Eigenschaften des Gottes Israels. Das ist sein Wesen, das sich entfaltet. Nun, wer ist denn der Gott Israels? Ja, er ist der Gott, den nur Israel kannte unter allen Völkern. Israel wusste um einen Schöpfer. Das hatte Mose von Gott geoffenbart bekommen, der Schöpfungsbericht. Alle Heiden, die glaubten, dass die Materie ewig sei. Die Babylonier glaubten, im Anfang sei Salzwasser und Süßwasser gewesen. Die waren ganz modern. Im Anfang war das Wasser, andere sagen der Wasserstoff. Wirklich, Salzwasser, Süßwasser haben sich gemischt und aus dieser Vereinigung, die haben das dargestellt, dass ein männliches und göttliches, ein männliches und weibliches, das sich miteinander vermengte und daraus entstand das Leben. Also im Wasser keimte das Leben. Hui, wie Magie. Die Ägypter glaubten an ein Urmeer. Das Urmeer. Nun. Und da schwamm das Urei. Und dann ging die Sonne auf und beschien das Urei. Und dann kam das Leben aus dem Ei. Aber das sind genau die Erklärungen, die heute in den Schulbüchern stehen. Wasser, Energie und Zeit, und so entstand das Leben. Aber die Israeliten wussten, Gott hat alles erschaffen. Er ist nicht identisch mit der Materie. Nein, nicht die Materie ist Gott, sondern sie ist von ihm durch sein Wort erschaffen. Und es war die Ehre Israels, diesen Gott zu kennen, ihn zu fürchten, ihn zu lieben. Der Gott Israels ist auch der Gott des Gerichts, der Heiligkeit, der Gott der Gnade. All das lernen wir im ersten Mosebuch. Heute haben wir einiges daraus gehört, gestern auch. Ein Gott, der Sünde richtet, ein Gott, der Sünde vergibt, ein Gott, der Verheißungen gibt und Verheißungen hält, ein Gott, der einen Menschen erwählt, eine Familie erwählt, bewahrt, ein Volk erwählt, bewahrt, rettet. Das ist der Gott Israels. In all seinem Handeln, in Schöpfung, in Gericht und in Errettung hat er gezeigt, wer er ist. Keiner wie er. Die Psalmen sind voll davon. Der Gott Israels, keiner wie er. Die Götter der Nationen sind Nichtigkeiten. Menschenwerk, von Menschen ausgedacht. Figmente. Und die haben einen Mund, aber können nicht reden. Man schreit zu ihnen in der Not, sie helfen nicht. Und so sind die Götter der Heiden. Wenn das Geld dein Gott ist, du schreist zum Geld, es hilft dir nicht. Wenn die Schönheit dein Gott ist und du deine Schönheit pflegst, mit Salben und mit Kleidern und mit Gymnastik und mit Schwitzen. Was ist, wenn die Schönheit schwindet? Dieser Gott hilft dir nicht. Oder wenn die Schönheit Jugend ist, was ist, wenn du runzlig wirst und dir die Haare ausfallen und die kecke Mähne nicht mehr flattert im Wind? Ja, weil du hier ein so schönes Traktat hattest. Ja, das sind die Götter der Heiden. Aber der Gott Israels hat sich diesem Volk geoffenbart. Und jetzt steht, und das ist ja das Erstaunliche, und wir müssen uns schon fragen, ja, was heißt denn das? Wie ist denn das möglich, dass in diesem Haus, wo, wenn nicht äußerlich, so doch mindestens innerlich in den Herzen der Priester und der Leviten Götzen sind, wie kann da noch Gottes Herrlichkeit sein? Denn sie war offensichtlich noch da, sie war noch nicht gewichen. Das liegt einzig und allein daran, dass dies das einzige Haus war, das gebaut worden war, genau nach Gottes Vorschriften. Jeder Stein, jede Mauer, jedes Fenster und jede Öffnung in diesem Haus, alles war so gemacht, wie Gott es gesagt hatte. Und allein diese Tatsache schon machte es zu einem Spiegelbild, zu einem Abdruck der Herrlichkeit Gottes. Da sah man direkt Gottes Absichten, Gottes Willen ausgeführt, verwirklicht. Und der ganze Gottesdienst, so wie Gott ihn bestimmt hatte, war ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Und solange das äußerlich da noch bestand, konnte man sagen, war da, ob man sie sah oder nicht, doch die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit weicht und das Haus wird zerstört. Gott verbindet sich nicht mehr mit diesem Haus, weil man ihn dort nicht mehr ehrt. Nun, es heißt hier, dass sein Standbild da stand. In den Tagen Josias war ein Standbild dort. 2. Könige 23, 6 war ein Standbild von dort weggeschafft worden. 2. Könige 23, 6, da heißt es von Josia: Er schaffte die Aschera aus dem Haus des Herrn hinaus. Außerhalb Jerusalems in das Tal Kidron, und er verbrannte sie im Tal Kidron und zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Kinder des Volkes. Offensichtlich war aber diese Aschera oder was es auch war, zurückgekehrt. Nach kurzer Zeit schon, wenige Jahrzehnte danach. Die Herrlichkeit Gottes, er sagte sie ausdrücklich im Vers 4, ich sah dort die Herrlichkeit des Gottes Israels gleich dem Gesicht, das ich im Tal gesehen hatte. Als Ezekiel die Herrlichkeit Gottes im Tal gesehen hatte, dann hatte das ihn erschreckt. Diese Herrlichkeit hatte ihn überwältigt. Er war niedergefallen. Und so muss Ezekiel hier geahnt haben, wie Gottes Heiligkeit durch die Sünde Judas und Jerusalems herausgefordert wurde. Und er muss auch geahnt haben und empfunden haben, wie Gottes Gnade, der Geist der Gnade, geschmäht wurde. Es muss für Hesekiel etwas geradezu Unerträgliches gewesen sein. Da, am Wohnort Gottes, am Ort, da Gottes Herrlichkeit wohnt, Abgötterei zu sehen. Psalm 26, Vers 8. Psalm 26, Vers 8. Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Das ist David wiederum. Es ist der Wohnort seiner Herrlichkeit. Ja, es muss für Hesekiel geradezu unerträglich gewesen sein, das zu sehen. Wie furchtbar ist Götzendienst im Angesicht des lebendigen Gottes. Wie furchtbar. Wir haben heute in der ersten Stunde etwas gehört davon, wie der wahre Lebenssinn, und darum auch wahres Lebensglück, darin liegt, einzig darin, dass wir Gott lieben. Und da besteht einfach eine absolute Ausschließlichkeit. Entweder leben wir Gott oder nicht Gott. Man kann nicht Gott leben und anderen Dingen gleichzeitig leben. Geht nicht. Da besteht eine unerbittliche Ausschließlichkeit. Gott allein ist Gott. Und Götzendienst, anderes, mehr lieben als Gott, das Geschaffene und damit auch sich selbst mehr ehren und lieben als Gott, ist das größte Unrecht, das das Volk Gottes tun kann. Ist das größte Unrecht schon, das ein Mensch tun kann, beim Volk Gottes ist es noch größer. Denn Gott liebt sein Volk mit besonderer Liebe. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Und das soll wirklich unser Herz ergreifen. Es stimmt, Gott liebt die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, also die Menschheit, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist wahr. Aber dann lesen wir auch von besonderer Liebe, von erwählender Liebe, von aussondernder Liebe. Wir lesen, Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Bemerkenswerterweise wird nie gesagt, Gott hat die Versammlung geliebt. Christus hat die Versammlung geliebt. Das ist besondere Liebe, aussondernde Liebe, erwählende Liebe. Und jeder Gläubige kann sagen, kann mit Paulus sagen, Christus, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat, Galater 2, Vers 20. Und weil Gott mit solcher Liebe liebt, ist es ein Skandal, wenn wir anderes gleich, und das heißt mehr lieben als ihn. Und darum kann es ja nicht anders sein, als dass Gottes Eifer herausfordert. Das fordert Gottes Eifer heraus, wenn sein Volk anderes mehr liebt als ihn. Nun, das ist so, wie wenn ein Ehemann, wir sollen ja alle Menschen lieben, und das ist ja richtig, und das, hoffentlich ist es so, dass es auch wächst und mehr wird. Aber dann gibt es jemanden, den ich unter allen Menschen mehr liebe als alle anderen. Ich liebe meine Frau mehr als alle anderen Menschen. Das ist einfach so. Und das ist aussondernde, besondere Liebe. Und das reizt nicht meinen Zorn und meinen Eifer, wenn jetzt Menschen, die ich liebe, mich ignorieren. Tut zwar weh, man hat es nicht gern, aber wenn meine Frau andere mehr liebt als mich, das reizt meinen Zorn. Und genauso ist es, muss es bei Gott sein. Und das zeigt, wie groß seine Liebe ist zu uns. Dass es seinen Eifer entfacht. Und so ist dieses Götzenbild das Bild, das zum Eifer entfacht. So wird es hier gesagt. Das Bild der Eifersucht, welches zum Eifer reizt.